Ich lese zunächst einmal den 122. Psalm, um den soll es heute Morgen gehen. Ich freute mich über die, die mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Liebe Schwestern, Brüder und Freunde, ihr kennt die Bilder, wo Menschen vor Freude aus dem Häuschen sind. Der eine, der schlägt ein Salto. Der andere, das ist uns, denke ich, vom letzten Jahr noch richtig lebhaft in Erinnerung, der triumphiert mit der Medaille in der einen Hand und mit dem Bild seiner verstorbenen Frau in der anderen. Die einen jubeln, singen und sind über alle Maßen ausgelassen. Die anderen, die feiern ein stilles Bankett. Freude sucht sich in vielfältigen Erscheinungsformen Ausdruck. Und ihr wisst, dass es da alles so geben kann. Ich möchte noch ein Beispiel aus dem Alten Testament nennen. Die Israeliten sind zurückgekehrt aus ihrer Gefangenschaft und haben in harter Arbeit und unter großer Bedrängung der Feinde die Stadtmauern und Jerusalem so gut wieder, wie es ging, aufgebaut. Und dann kommt es zur großen Fete. Und da hören wir Folgendes. Die Sänger sangen ihre Loblieder unter der Leitung von Jisrachja. An diesem Tag wurden viele Tiere für das Opfermahl geschlachtet. Gott schenkte uns allen, Männern, Frauen und Kindern, große Freude. Unser Jubel war noch weit weg von Jerusalem zu hören. Und das alles ohne technische Hilfsmittel. Es muss nur den richtigen Anlass geben und dann bricht sich die Freude Bahn. Welche Situation gibt es für euch, sich so richtig zu freuen? Ich kenne noch eine aus meiner Schulzeit. Für Schüler, eine Situation, sich so richtig zu freuen, wenn es eine positive Mathearbeit zurückgab. Oder, da ich an einer Berufsschule war, wenn jemand eine Anstellung nach der Lehre bekam. Oder wie ist das unter uns? Große Freude über eine liebevolle Partnerschaft oder bei den Eltern große Freude, Kinder und Enkelkinder entschieden für Christus in der Nachfolge? Oder freuen wir Alten uns, wenn sie so richtig fit sind? Vielleicht gibt es auch hier einige, die ihr Geld für die Altersvorsorge bei der Bank um der Ecke, vielleicht bei der Raiffeisenbank angelegt haben und nicht bei Lehman Brothers. Wer aber unter uns freut sich wie David, wenn ihm einer sagt, ich gehe in den Gottesdienst, ich feiere Christus, meinen Herrn und seinen Vater. Versetzt uns das auch in Freude wie bei alltäglichen Anlässen? Wenn uns jemand seine Absicht kundtut, ins Haus des Herrn in den Gottesdienst zu gehen. Berührt uns das? Wird in uns Freude ausgelöst oder lässt uns das so ziemlich gleichgültig. Der Psalmist jedenfalls freut sich über die anderen, die in das Haus des Herrn gehen, um Gottesdienst zu feiern. Er freut sich aber, so höre ich das aus dem Text, auch darüber, dass sie außerdem noch den Mut und die Freiheit besitzen, ihre erklärte Absicht wie eine Einladung kundzutun. Der Gottesdienstbesuch gehört zu ihrem Leben. Das ist ihre Botschaft oder die Botschaft des Psalmisten hier. Hört her, ich gehe ins Haus des Herrn, wer will mitgehen? Hier wird von Menschen zum Gottesdienst eingeladen, und zwar von Menschen, für die er ein Lebenshöhepunkt ist. Das ist das Tüpfelchen in der Woche. Und ich denke, wenn der Gottesdienst für uns den gleichen Stellenwert hat, dann motiviert uns das auch, begeistert wie hier im Psalm von ihm, eben von diesem Gottesdienst zu reden und einzuladen. Das Bekenntnis zum Gottesdienstbesuch in Verbindung mit einer Einladung, ich denke, das erfreut den lebendigen Gott und alle, die das Haus des Herrn mit seinen Gottesdiensten lieben und dort zu Hause sind. David freut sich aber nicht nur über die anderen. Er freut sich auch für sich selber. Er war froh über die Einladung ins Haus des Herrn, denn er freute sich über die Gemeinschaft in der Anbetung. David, der freute sich und war nicht beleidigt über die Einladung zur Gottesdienst. Er freute sich, dass andere an ihn dachten. Wie ist das bei uns? Freuen wir uns, zum Gottesdienst eingeladen zu werden, über den Ausdruck der tiefen Sehnsucht des Einladenden, mich, den Eingeladenen, in der Gemeinschaft dabei haben zu wollen? Meine Lieben, es gibt meines Erachtens noch einen Grund der Freude für David. Ich lese in 1. Chronik 25, Vers 1, David wählte zusammen mit den Heerführern die Familien Asas, Hemans und Jeduthuns für einen besonderen Dienst aus. Sie sollten mit ihren Liedern die Botschaften Gottes verkündigen, den Herrn loben und den Gesang mit lauten Harfen und Zimbeln begleiten. Hier freut sich einer, dass das, was er angestoßen hat, von Gott gebraucht wird und von Menschen angenommen wird. Es gab etwas, was die Menschen in das Haus des Herrn zog, was Begeisterung erzeugte. Auf Gott hören und ihn loben. Das ist ein zutreffender Grund, für das ich freue mich. Wenn Menschen sich aufmachen, Gott zu nahen, in Anbetung, Verherrlichung und das Hören seiner Botschaft einzutreten. Das ist die klügste, vernünftigste und das verheißungsvollste menschenmögliche Verhalten. Und darüber ist der Beter happy, er ist beglückt. Wohl, weil er den Segen solchen Tuns auch an seinem eigenen Leibe erfahren hat. Das besteht nämlich in der Erfahrung, im Haus des Herrn ist Gott gegenwärtig. Nicht nur die Geschwister. Und ich bin willkommen und angenommen. Im Hause des Herrn sind die Lobgesänge Israels an der Tagesordnung. mit einer einmaligen Atmosphäre. Und sage mir heute Morgen keiner, man brauche keine Atmosphäre im Gottesdienst. Wie heißt es im Alten Testament? Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Im Hause des Herrn wird Menschen das Leben angeboten. Die anwesenden Sänger und Musiker verkünden die Botschaften Gottes. Und diesbezüglich heißt es in den Sprüchen, verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Sie geben dir ein erfülltes Leben und noch eins obendrauf und erhalten dich gesund. Und dieses Haus des Herrn, meine Lieben, hat zu alledem noch eine glänzende Zukunft. Und die muss ich euch auch vortragen. Man ist ja immer selbst erstaunt, wenn man eine Predigt vorbereitet, was alles in der Bibel steht, nicht? Wo bin ich? Jesaja 2, da bin ich, ja. In einer Vision empfing Jesaja, der Sohn des Amoz, diese Botschaft für Juda und Jerusalem. Am Ende der Zeit wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen strömen dann herbei. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Meine Lieben, woher ich meine Sicherheit habe, zu unterstellen, dass der Beter seine eigene Erfahrung als Glück wertet, dass er auch anderen wünscht, das dürfte euch bekannt sein. Im Psalm 26 sagt derselbe Beter, Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Und im nächsten Psalm packt er noch eins obendrauf und sagt, um eins habe ich den Herrn gebeten, das ist alles. Das ist alles, steht da, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Hause des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint, still nachdenkend im heiligen Zelt. Und so redet jemand, der was erlebt hat. Lasset uns ins Haus des Herrn gehen, wer so spricht, ich denke, der lebt in dieser Sehnsucht. Innige Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Der sucht die Gegenwart Gottes, der liebt die Gemeinschaft mit Gott und der möchte Rebe am Weinstock sein. Nun leben wir aber nicht mehr im Zeitalter des Alten Testamentes. Was ist im Neuen Testament an die Stelle des Jahwe-Tempels auf dem Zionsberg getreten, dem schönsten Haus des Herrn auf dieser Erde? Nach der Himmelfahrt haben die Jünger zunächst noch das alttestamentliche Vorbild praktiziert. Da lese ich in der Bibel, die Jünger waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott, so steht es in Lukas. Aber danach gibt es eine andere Botschaft. In Johannes steht Folgendes, der Ort der Anbetung, der Gottesbegegnung hat seine Bedeutung verloren. Entscheidend ist das Wie geworden. Im Geist unseres Vaters, im Geist des einzig wahren Gottes. Heute ist Grund der Freude, wenn Menschen so aufbrechen. Lasset uns im Geist des lebendigen Gottes anbeten und ihn preisen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das kann natürlich dann am Ort der letzten Anbetung auch sein. Aber ist das die Situation, über die wir uns so richtig freuen, wenn der Heilige Geist uns erfasst und wir von ihm inspiriert den Weg zur Anbetung und Verherrlichung des lebendigen Gottes finden? Ich habe immer überlegt, was würde David vielleicht heute an der Stelle sagen? Wie wird er das ausdrücken? Nun bin ich sprachlich nicht so gewandt, ich habe mal was formuliert. Ich freue mich über die, die mir sagten, so wird er vielleicht sagen, mit Lobpreis als Lebensstil, Gebet und der Gemeinschaft der Heiligen und unter seinem Wort bleibe ich mit Jesus verbunden. Und dann gilt das für jeden Ort. Jetzt geht es im Psalm weiter. Was für ein Glück für den Wallfahrer, für den Beter, wenn er Jerusalem, den schönsten Standort der Welt, erreicht hat, wo er mit Leib und Seele dem lebendigen Gott zujubelt. Jetzt braucht der Wallfahrer nicht mehr zu fragen, wann darf ich in das Haus des Herrn kommen? Wann darf ich den lebendigen Gott anbeten? Hier wird die Sehnsucht jetzt durch Erfüllung abgelöst. In Jerusalem angekommen zu sein, das ist des Lebens schönste Erfüllung. Und mir fielen bei der Vorbereitung Aussagen eines alten Liedes ein, die in ihrer Sprache vielleicht überholt sein mögen, in ihrem Gedanken aber nicht veraltet sind. Und dieses Lied heißt so: Hier ist mir wohl, in Gottes Heiligtum, im auserwählten Haus. Hier ist mein Volk, das heilige Volk des Herrn, das Volk, das mich versteht und mit mir zieht. Hier ist mein Herz so gern, wo jeder Gott erhöht. Unsere Füße stehen in deinen Toren, Jerusalem. Im Haus des Herrn erfüllt mich seine Gegenwart mit seinem Frieden, seiner Vergebung, seinem Trost, seinem Zuspruch. Ich bin direkt in seine Herrlichkeit versetzt. Und ich wage den Ausspruch, das Haus des Herrn in Jerusalem ist wirklich ein Wohlfühlparadies. Und deshalb ist Jerusalem auch als Stadt geschaffen, als fester Ort, wo man Gott erleben kann. Jerusalem ist eine Adresse für Menschen, die Gott begegnen möchten. Und Jerusalem ist mit keiner anderen Stadt zu vergleichen, wenn es um Gottes Begegnung geht. Der Herr selbst hat Zion durch seine herrliche Offenbarung gebaut. Und Jerusalem ist mit diesem Ziel geschaffen, Pilger zu vereinen und sie in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. In dieser Stadt geht es darum, gemeinsam den Lobpreis und die Anbetung zu pflegen. Jerusalem ist schlichtweg geschaffen als Begegnungszentrum. Und wiederum ein Begegnungszentrum in grandioser Perspektive. In Joel lautet es, auf dem Berg Zion in Jerusalem findet man Rettung. Oder was ich eben schon vorgelesen habe, ich muss aber nochmal wiederholen, viele Völker ziehen los und rufen einander zu, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israel. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Hört ihr, Jerusalem sollte die Stadt Gottes sein, mit ihm als Mittelpunkt. Und wieder stehen wir vor der Frage, was bedeutet dies alles für den neutestamentlichen Beter, der ja im Geist anbetet? Und wiederum, und das fasziniert mich dann immer, da bin ich meine Predigtvorbereitung immer ganz happy, erhalten wir unsere Antwort nicht irgendwo, sondern im Neuen Testament. Und da steht ein Satz, und das liebe ich dann auch so, so kernig und so aussagekräftig: Das Haus Gottes, das ist die Gemeinde, des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist also heute das Begegnungs- und Gemeinschaftszentrum zwischen Gott und den Menschen und untereinander. Was der Psalmist hier ausspricht, ist genau das Gegenteil, behaupte ich, von dem, was in unserer Zeit so abläuft und immer mehr überhand nimmt, das ist die Individualisierung. Für den Psalmisten ist nicht der eigene Weg das auf sich bezogene Dasein Lebenserfüllung, nein, die Gemeinschaft mit den Heiligen, also den Geschwistern in der Gemeinde, um Gott die Ehre zu geben. Und der Heilige Geist ist auch heute die Kraft, die zusammenführt, die eint, die auf das Zentrum Jesus Christus hinweist. Der Heilige Geist macht den Herrn in der Gemeinde groß. Und so ist Jerusalem die Stadt, da die Stämme hinaufgehen, die Stämme des Herrn. Das heißt für mich, für die Gläubigen aller Denominationen, ist das gemeinschaftliche Erscheinen vor dem Herrn wie eine heilige Pflicht. Da ist man gern. In der Gemeinde sind es schon viele unterschiedliche Typen. Und dann in der Allianz und Ökumene wird die vielfach noch erhöht. Aber man findet den einen gemeinsamen Weg vor das Angesicht Gottes. Der Heilige Geist, so sehe ich das aus diesem Psalm auch, führt die pluralistische Vielfalt der Gemeindeglieder und Gemeinden zusammen, um das Kerngeschäft der Gläubigen zu praktizieren, die Anbetung. Und jetzt behaupte ich an dieser Stelle, beziehungsweise gebe dir etwas, ich sage dir, dieser Psalm ist dein Psalm, ganz persönlich, wenn du den etwas abgeänderten Siebald-Song, wer den Siebald nicht kennt, das ist ein Sänger, schon etwas älter, der viele schöne Lieder gedichtet hat, und der hat einen Song gemacht, der heißt »In deinem Haus bin ich gern«. Und wenn du diesen Song zu deinem Song machen kannst, dann liebst du diesen Psalm und dieses Wort und das Haus des Herrn genauso wie der Beter hier. Und dann wird der Psalm so, oder der Song so heißen vom Siebald. In der Gemeinschaft mit dir, damit meint er Gott, und den Geschwistern bin ich gern, Vater, wo du mein Denken füllst. Da kann ich dich hören, Vater, sehen, was du willst. In dieser Gemeinschaft will ich bleiben, Vater. Du wirfst mich nicht hinaus. Und nichts soll mich vertreiben, Vater, aus der Gemeinschaft mit dir und den Geschwistern in deinem Haus, der Gemeinde. Unsere Füße stehen in deinen Toren, Jerusalem. Meine Lieben, ich empfinde so, das ist Jubel, das ist Triumph, das ist Ausdruck der Freude. Und inmitten dieser herrlichen Stimmung kommt jetzt der nächste Vers. Der Verweis auf die Gerichtsstühle. Das passt doch gar nicht. Wie kann man nur sowas verzapfen? Wird hier irgendeine Schocktherapie verfolgt? Ich sage es euch ehrlich, als ich den Text bei der Vorbereitung gelesen habe, habe ich gesagt, wie kriegst du denn das hin? Und dann gibt es Wunderbares, wenn der Heilige Geist dich in der Schrift dann da führt, dass du auch mal die Antwort bekommst. Und da fand ich Salomos Gebet zur Einweihung des Tempels in 2. Chronik 6. Ist nämlich sehr aufschlussreich, wenn wir hier eine Antwort haben wollen. Das Haus des Herrn ist auch der Ort, wo das Gottesvolk seine Schuld und der Einzelne seine Schuld vor Gott bringt und um Gnade bittet. Meine Lieben, was würde es uns auch nützen, den Mund voller Lob voller Euphorie und von der Schuld verdammt. Damals wurde mit den gerichtlichen Entscheidungen Gerechtigkeit geschaffen und die Stätte des Rechts verehrt. So wurde auch das Haus des Herrn verehrt, weil dort Recht gesprochen wurde. Aber meine Lieben, ich kann euch was ganz Tolles sagen. Heute geschieht noch viel Gewaltigeres. Der heilige Gott teilt dir im Heiligen Geist sein Urteil mit. Spricht auch recht. Und das lautet wie folgt. Wenn du deine Schuld vom Kreuz Jesu bedecken lässt, rechne ich, der Vater Jesu Christi, Jesu Gerechtigkeit dir als deine Gerechtigkeit vor mir ab. Habt ihr schon jeweils einen solchen Richterspruch gehört? Ich wiederhole ihn. Der heilige Gott teilt dir im Heiligen Geist sein Urteil mit. Wenn du deine Schuld vom Kreuz Jesu bedecken lässt, rechne ich, der Vater Jesu Christi, Jesu Gerechtigkeit dir als deine Gerechtigkeit vor mir an. Meine Lieben, das allerdings ist unübertroffen. Und das ist Grund und Ursache, ihn zu loben, zu preisen, zu anbeten, zu verehren und seine Gegenwart aufzusuchen. Unvergängliches Leben heißt das doch, wird dir dargeboten, von Gott angenommen. Das ist des Menschen höchstes Glück. Und so ist unser Psalm bis zu diesem Vers ein Loblied auf die Nähe, Liebe, Gemeinschaft und Gerechtigkeit Gottes. Auf das schönste Geschenk, das er Menschen macht. Das ist ein Stück vorgezogene Ewigkeit. Und ich habe den Mut zu fragen, singst du mit oder bist du stumm oder singst lieber andere Lieder? Woran hängt dein Herz? Frage muss ich mir natürlich auch stellen. Und der Beter macht jetzt Folgendes. Der ruft in den nächsten Versen zu einem folgerichtigen Verhalten auf. Diesem Jerusalem kann ich nur Glück wünschen, die andauernde Gemeinschaft Gottes mit den Menschen und Segen denen, die die Gemeinde und Sache Gottes am Herzen liegt. Wie wichtig das Gebet für den Frieden in der Gemeinde ist, zeigt ja nun mal die Geschichte. Ebenso wie Glück für die Obrigkeit auch Segen für das Gottesvolk bringt. Frieden für die Gemeinde Gottes, unsere Liebe für das Reich Gottes mit unserer Arbeit dafür sind Gebetsanliegen. Denn auch die schönste Gemeinschaft mit dem Herrn gibt es nun mal eben nicht ohne erfüllte Voraussetzungen. Und der Psalmist schließt mit Wünschen und Bitten, weil er das Haus des Herrn, wie er es erlebt hat, nicht verlieren möchte. Und hier kommt die Frage, willst du das auch nicht verlieren? Und in meinen CDs daheim gibt es einen Chor, der nur biblische Texte singt. Und er hat genau aus diesem Abschnitt des Psalms, dass man Jerusalem Glück wünschen möchte, vertont. Und es wird etwas von der Lebendigkeit, von der Überzeugung dieser Bitte deutlich. Und deswegen hören wir uns das mal an, wenn es auch nicht euer Musikstil ist, es dauert nur 2 Minuten. Ich schließe die Predigt mit einem Wunsch. Ich wünsche jedem von uns so überzeugende Gottesbegegnungen in der Gemeinde, hier oder auch an anderen Orten, wie sie für David lebendig sind, so dass auch du und für dich unwiderruflich eine Entscheidung gefällt wird. Ich bleibe und werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.